BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiebig im Studio Nürnberg. Und heute entführen wir Sie mitten im Winter in ein Freilandtheater, das Freilandtheater Bad Windsheim, nämlich in Mittelfranken, auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums. Ein unvergleichliches Theater mit einer unvergleichlichen Idee und das seit 20 Jahren. Denn in Bad Windsheim gibt's Freilandtheater nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt unter freiem Himmel in der kalten Jahreszeit. Bei mir zu Gast ist heute Christian Laubert. Er ist der Regisseur, der Autor und auch der künstlerische Leiter im Freilandtheater und stellt uns diese besondere Bühne vor. Unter anderem auch das aktuelle Stück Nachtflug, die Produktion für das sogenannte Winterwandeltheater. Was sich genau dahinter verbirgt, hinter dem Winterwandeln und was das Besondere an der Theaterarbeit in einem Freilandmuseum ist und ob man durch das Winterwandeln vielleicht auch als Zuschauer, Zuschauerin ein bisschen verwandelt wird, wenn man sich die Produktionen in Bad Windsheim anschaut, nicht nur einmal, sondern jedes Halbjahr neu. Darüber möchte ich heute sprechen mit Christian Laubert bei Habe die Ehre. Es wird vielleicht ein bisschen eine andere Sendung als sonst werden. Ich besuche nämlich heute ihn und nicht er mich im Studio. Mal schauen, wie das alles wird. Danke, dass Sie BR Heimat hören.
Tom Fiebig begrüßt Sie noch einmal zu Habe die Ehre, normalerweise aus dem Studio Nürnberg, aber heute begeben wir uns mal hinaus aus dem Studio, um nochmal den Winter zu erleben. Naja, in den letzten Tagen haben wir eher Plusgrade gehabt, großzügige Plusgrade in Bayern. Aber trotzdem ist es noch Januar und ich treffe mich heute mit meinem Gast in der Kaffeeecke eines kleinen Biomarktes in Ansbach. Habe die Ehre, heute mit dem Regisseur, dem Theaterpädagogen und Stückeschreiber Christian Laubert. Herr Laubert, habe die Ehre.
Ja, bin total froh, dass Sie hier sind. Hallo.
Wir treffen uns heute hier auf einen Kaffee an einem Ort, an dem Sie relativ häufig zu treffen sind. Zumindest sagen mir das die Ansbacher.
Ja, das ist so ein bisschen mein Schreibcafé. Ich finde das total schön hier. Es ist immer so ein bisschen Trubel. Ich habe das zum ersten Mal kennengelernt, so diese, was so ein Umgebungstrubel mit mir macht, als ich mein allererstes Stück geschrieben habe. Das war ganz, ganz lustig. Da war ich nämlich in Moskau. Meine Frau, die hatte beruflich in Kasachstan zu tun. Und wir sind zusammen nach Moskau geflogen. Sie war dann eine.
Das war ungefähr wann?
Oh, rechnen.
Gab es die Sowjetunion noch?
Nein, das war schon nach der Sowjetunion. Das war 2003. Ja, 2003 waren wir dort. Und während Karin dann da in Kasachstan ihren Tätigkeiten nachgegangen ist, bin ich in Moskau im Haus der Komponisten gesessen und habe da in 4 Tagen mein erstes Stück geschrieben, also so das Gesamtkonzept. Und fand das toll, dass um mich herum ständig Leben war. Ich habe aber kein Wort verstanden. Das war.
Es geht manchen Menschen in Franken auch so, wenn sie nicht aus Franken kommen.
Naja. Und wenn ich mich weit genug wegsetze, in die hinterste Ecke, dann ist das wirklich nur so ein Gebrabbel. Und das heißt, mein Gehirn scheint dann so zu schalten, dass es sagt, hier ist Leben, hier geht irgendwas voran, aber es geht dich nichts an, du darfst dein eigenes Ding machen. Das heißt, ich funktioniere hier sehr viel besser als im stillen Kämmerlein. Da ist, glaube ich, auch jeder ein bisschen anders gestrickt. Und das Schöne ist, weil das ja in meinem Wohnort ist, dass ab und zu auch jemand vorbeikommt und mich dann aus meinen Gedanken kurz rausreißt. Und dann sprechen wir über dies oder jenes und dann geht es wieder weiter. Also das ist so ein in Bewegung sein, während man am Kaffeetisch sitzt.
Ich habe mal mit den Komödianten Volker Heißmann und Martin Rassau gesprochen, die auch gerne sich in Fürth, ihrer Heimat, ins Café setzen, aber dann quasi einfach nur, um zuzuhören und um Dinge für ihr Fastnachts- oder Kabarettprogramm dann sozusagen direkt aus Volkes Stimme ihre Kabarettstückchen eben zu ziehen, sie leicht zu verändern und dann auf die Bühne zu bringen. Das ist bei Ihnen aber nicht so. Sie hören jetzt hier nicht um sich herum, was am Nachbartisch gesprochen wird und bauen das dann in ein Theaterstück ein.
Doch, manchmal schon. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Herrschaften, die ab und zu jetzt an dem Nebentisch Platz nehmen, das hat schon auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Das hat auch schon einen großen Formulierungs- und Unterhaltungswert. Also da habe ich auch schon die ein oder andere Wolte, die da im Gespräch geschlagen haben, gleich mitnotiert. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich hier am Tisch saß und an einem Stück arbeitete, in dem ein Starfighter-Absturz eine Rolle spielte. Und dann setzte sich mein Nachbar drei Häuser weiter zu mir und sagte, ah, ich habe dich hier sitzen sehen. Ich bin übrigens der Erich. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe das dann so als willkommene Unterbrechung angenommen. Und dann kam raus, der hat am Starfighter gearbeitet. Und konnte mir dann Sachen erzählen über den Antrieb und darüber, wie das alles funktionierte. Das war wirklich eine wahnsinnig schöne Fügung.
Und seitdem spielen abstürzende Flugzeuge immer mal wieder eine Rolle in Ihren Theaterstücken?
Ja, jetzt zum zweiten Mal. Aber ich denke, dann haben wir das Thema auch ein bisschen durch.
Genau, darüber werden wir noch reden, weil im Winterwandel-Theaterstück geht es tatsächlich um einen mysteriösen Absturz. Von was auch immer, das werden wir aber noch bereden bei Habe die Ehre heute. Hat Sie denn damals Moskau anders inspiriert, als es hier Ansbach inspirieren tut, wie man auf Fränkisch sagt?
Das war in Moskau fühlte ich mich noch losgelöster von allem anderen. Ja, also ich gehe auch hier ins Café, um nicht zu Hause in Versuchung zu sein, alle möglichen anderen Dinge zu erledigen. Und in Moskau war das natürlich noch viel extremer, weil da gab es für mich ansonsten gar nichts zu tun. Und wenn ich nach Hause ins Hotel gegangen bin, gab es da auch nichts zu tun. Deswegen ging das da, glaube ich, auch so schnell mit dem Schreiben und Konzipieren. Ich habe mir das neulich nochmal durchgelesen, was ich da damals in ein paar Tagen geschrieben habe. Und das ist tatsächlich 1:1 das, wie das Stück dann am Ende auch war.
Sie schreiben Stücke für die Kulisse des Fränkischen Freilandtheaters. Sie schreiben Stücke, die in Franken spielen. Sie spielen Stücke, die auch auf Fränkisch gespielt werden. Zumindest was die Schauspieler angeht, sind ja viele hier aus der Region, die bei Ihnen mitspielen, tragende Rollen auch spielen. Sind Sie ein Kaffeehausliterat fränkischer Prägung?
Ich weiß nicht, ob man mich als Literat bezeichnen würde. Die Stücke sind für das Fränkische Freilandmuseum geschrieben, für die Kulisse dort. Das sind ja Mitspieler, die Häuser und die Landschaft. Also ich schreibe ja immer für ein Ensemble und zu diesem Ensemble gehören eben nicht nur die Spielerinnen und Spieler, sondern auch die Häuser und die Gegebenheiten im Fränkischen Freilandmuseum. Insofern wird es immer fränkisch irgendwie. Die Sprache ist allerdings Hochdeutsch mit mundartlicher Färbung. Also richtig breiten Dialekt müssen wir nicht unbedingt haben, außer es ist tatsächlich wichtig für den Fortgang des Stückes.
Und auch wenn es eine Umgebung ist, in der viele Bauernhäuser zum Beispiel auch stehen, historische Bauernhäuser, die dort wieder aufgebaut worden sind und eben wir die fränkische Mundart gerade erwähnt haben, es ist kein Bauerntheater.
Nee, ist es nicht. Es ist auch von der Struktur her eine ganz eigene Sache. Es sind keine Dreiakter, sondern es sind jetzt im Winter zum Beispiel das Winterwandeltheater, ist ein Stationentheater, wo eine Geschichte an 10, 11 verschiedenen Stationen durcherzählt wird. Natürlich gibt es im Fränkischen Freilandmuseum viele Bauernhäuser, aber es gibt eben auch ganz interessante andere Dinge. Zum Beispiel ein Stahlhaus aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Es gibt das Schlösschen, das auf freiem Feld steht. Es gibt ein Amtshaus, das sehr prächtig ist. Es gibt ein kleines Hackerhaus. Es gibt natürlich die Höfe, Scheunen. Es gibt eine Schule dort und das bespielen wir alles.
Ich darf ankündigen, dass wir uns im Laufe der Sendung auch nochmal dorthin begeben werden, quasi an den Ort des Geschehens. Jetzt ist das, was Sie schreiben, auch inhaltlich natürlich immer auch gerne, auch durch die Kulisse, in die Vergangenheit hin orientiert, damit es auch letztlich zu der Umgebung passt. Es sind ja alte, historische Häuser, die da wieder erstanden sind aus allen möglichen Regionen Frankens. Werden sie auf höchst professionelle Weise vor Ort zerlegt und in Bad Windsheim wieder aufgebaut. Jetzt sitzen wir hier im Café mitten in Ansbach, umgeben von der Gegenwart. Ist das für Sie ein Widerspruch, dass Sie quasi im Heute sitzen und aber geistig vor Ihrer Kaffeetasse Dinge aus den 60er Jahren oder noch früher erdenken und zu Papier bringen?
Nee, eigentlich gar nicht. Denn das, was ja wirklich interessant ist, ist nicht in allererster Linie das historische Setting, sondern das, was an Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren stattfindet. Und das ist ja universell. Da ist egal, in welcher Zeit man sich befindet. Ich achte natürlich schon darauf, dass die Beziehungsstrukturen auch den Zeiten entsprechen. Also das Verhältnis Mann-Frau, das Verhältnis Eltern-Kinder, Kinder untereinander, wie man mit den Klassenunterschieden umgegangen ist, ob man die wahrgenommen hat, das Verhältnis Fremden gegenüber. Das spielt natürlich alles auch historisch eine Rolle. Aber da braucht es eigentlich nicht so wahnsinnig viel Fantasie. Das sind bestimmte Koordinaten, die dann eben gesetzt werden. Und dann ist egal. Ich kann auch super im Zug schreiben übrigens. Nur komme ich zurzeit nicht so sehr zum Zugfahren. Aber Zugfahren ist für mich fürs Schreiben auch genial, weil da geht's voran. Also der Zug fährt mich durch die Landschaft und dann entsteht einfach von selbst schon eine Vorwärtsbewegung. Und da kann ich dann auch sehr gut vorwärts schreiben.
Wenn wir hier jetzt am Kaffeetisch sitzend, aber durchs Fenster hinausschauen, sehen wir eher Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Es ist ein kleiner Parkplatz hier vor uns mit vielen Autos. Aber das ist auch etwas, wo Sie sagen, gut, es gibt vielleicht schönere Perspektiven, aber ein Faible für Autos kann man Ihnen auch nicht absprechen, wie ich weiß.
Nee, durchaus nicht. Also wir haben 2022 zum Beispiel ein Stück gemacht, da sind die Zuschauer in ihren eigenen Autos einem Taxi hinterher gefahren. Da finde ich, das war wirklich eine ziemlich geniale Sache. Da sind wir heute alle noch sehr stolz drauf und begeistert, dass das funktioniert hat.
Das kennt man ja sonst nur aus dem Film. Wir werden vielleicht noch drüber sprechen, wie Sie das vor Ort umgesetzt haben. Mhm. Aber die Autos, die hier natürlich stehen, sind heutige Autos auch. Und Sie sind mehr ein Liebhaber von Autos aus vergangenen Zeiten.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt für das Winterwandeltheater einen kleinen NSU-Prinz ergattert. Und zwar war ich eben auf der Suche nach einem kleinen Automobil, mit dem die Frau Doktor zu ihrer Klinik brausen kann. Und habe dann auch mit einem befreundeten Autohändler und Spezialisten gesprochen, der sagt, nö, das kannst du eigentlich vergessen, so ein kleines Auto. Du brauchst eigentlich entweder was mit einem Einspritzer auf den kurzen Strecken, sonst gehen dir die Motoren kaputt, oder halt gleich was Elektrisches. Und dann dachte ich, naja gut, die Szene spielt 1963, da gab es noch keine Elektroautos. Und habe dann aber trotzdem einfach mal geschaut. Und siehe da hatte jemand einen NSU-Prinz auf Elektroantrieb umgerüstet. Und dann konnte ich den Florian tatsächlich bequatschen, dass er uns den ausleiht. Und jetzt fahren wir da voll elektrisch mit einem historischen Auto übers Gelände.
Heute habe die Ehre zum Thema Theater im Sommer, aber vorzugsweise auch ganz aktuell jetzt im Winter. Mein Gast ist der Kopf des Freilandtheaters Bad Windsheim, der künstlerische Leiter Christian Laubert. Wir haben uns vorhin getroffen in seinem kleinen Kaffee-Eck, in dem er gerne sitzt, haben uns aber jetzt ein bisschen verzogen, hier in einen Nebenraum, um weiter zu sprechen. Herr Laubert, Kaffee oder Tee, ist das auch noch so eine Frage, die einen inspiriert beim Schreiben von Stücken fürs Freilandtheater Bad Windsheim?
Naja, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen kaffeeabhängig. Wenn sich es dann ergibt, dann sind es schon so 7-8 Tassen Kaffee am Tag. Manchmal denke ich dann, ach, ich sollte es wieder ein bisschen reduzieren, aber ich werde dann immer ziemlich schnell wieder rückfällig.
Die Bühnengetränke, die man so aus dem Theater kennt, da wird ja auch gern oft mal irgendwie Traubensaft für Wein verkauft, damit die Schauspieler nüchtern bleiben. Oder in den Kaffeetassen ist tatsächlich nur Wasser drin, weil es dann zu viel wäre. Servieren Sie unter freiem Himmel im Freilandtheater auch echte fränkische Getränke? Wird da auch mal Bier getrunken?
Auf keinen Fall. Nein, man muss ja voll da sein beim Spielen und auch beim Inszenieren. Also bei uns gibt es am Spielort keinerlei Alkohol, auch nicht auf der Bühne. Und wir nehmen auch keinen Traubensaft, weil das klebt ja wie Hölle, was unser Inspizienten, Requisiteur da immer anstellt, das ist ganz genial. Der nimmt nämlich Wasser und färbt das entsprechend. Also Zuckercouleur wird bei uns immer in großen Mengen verwendet. Und damit kann man so ziemlich alles herstellen. Und der Vorteil ist, dass es dann nicht klebrig wird.
Und Zuckerpapp doch auch, oder?
Ja, klar. Wir achten auch immer sehr auf den Zustand unserer Kostüme, weil wir zum großen Teil auch in Originalklamotten spielen, die unsere Kostümbildnerin beschafft. Ein Teil gehört uns selber, Teile leihen wir dann auch aus oder kaufen sie dann zu. Und das sind dann meistens auch Sachen, die sind gar nicht so einfach zu reinigen. Deswegen muss man da auch schon so ein bisschen drauf achten.
Und jetzt im Winter, beim Winterwandeltheater, ist auch Glühweinverbot?
Die Frage stellte sich eigentlich nie. Das ist bei uns eine Selbstverständlichkeit.
Jetzt ist es so, um das Thema Winter nochmal aufzugreifen, das Fränkische Freilandmuseum, so wie viele andere oder die meisten Freilandmuseen in Bayern, haben jetzt geschlossen. Es ist quasi Winterruhe, Winterpause. Sie dagegen als Theater im Freilandmuseum haben Hochsaison. Wie geht das zusammen?
Ja, das geht nur so zusammen, denn während des laufenden Betriebes könnten wir uns nie so auf dem Gelände ausbreiten, wie wir das jetzt in der Winterpause eben tun können. Da sind die Häuser ja nicht zur Besichtigung freigegeben. Das heißt, wir können da auch unsere Requisiten, unsere Technik installieren und einstellen, so dass wir dann spielen können. Das trifft sich einfach toll, dass das Freilandmuseum im Winter geschlossen ist. Im Sommer, wenn wir da spielen, dann haben wir einen Spielort, vor dem wir eine große Tribüne aufbauen. Da nehmen wir dann natürlich auch immer Rücksicht auf den Museumsbetrieb. Das heißt, da müssen die Gebäude auch zum großen Teil zugänglich bleiben. Und wir müssen unsere Sachen so verräumen, dass sie den Besucherbetrieb eben nicht stören. Und im Winter sind wir da freier. Da müssen wir die Sachen einfach ordentlich verstauen, sodass nichts leidet, dass auch die Gebäude gut verschlossen sein können und dass unsere Technik gut verstaut ist. Aber wir verlegen da auch kilometerweise Kabel quer übers Gelände. Das würde im Sommer gar nicht gehen.
Wir haben Ende Januar, die ersten Vorstellungen sind gelaufen. Wie sind Sie zufrieden mit dem Publikumsecho? Wir haben ja durchaus einen teilweise richtigen Winter gehabt. Sogar hier als Flachland-Tiroler in Franken gab es ordentlich Frost und Schnee.
Also die laufende Produktion Nachtflug ist beispiellos, was die Nachfrage angeht. Ich habe heute Vormittag nachgeschaut, wir haben jetzt, glaube ich, noch bis zum Ende der Spielzeit um die 100 Plätze. Das ist nicht viel bei insgesamt 4.000 Karten, die wir zu verkaufen haben. Das heißt, wenn man sich's anschauen will, dann muss man sich jetzt schon sputen.
Und Sie spielen bis quasi Ende Februar, kann man sagen?
Bis 22. Februar.
Und das ist inzwischen auch Tradition. Dieses Winterwandeltheater hat sich richtig eingebürgert im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir machen das jetzt seit 15 Jahren mit ständig wachsender Fangemeinde, kann man schon sagen. Wir waren jetzt dieses Mal vor der Premiere schon zu 2/3 ausverkauft. Das heißt, da gibt es Leute, die warten schon drauf, dass man endlich wieder Karten buchen kann und machen dann auch meistens die Termine dann mit Freunden, Bekannten klar. Also sehr viele Besucher kommen zu viert oder zu sechst und gehen dann vorher oder hinterher noch was essen im Gasthaus, wo das Stück auch anfängt. Das hat sich sehr, sehr gut etabliert und scheint aber nach wie vor eine Sache zu sein, die nur wir machen. Also es hat jetzt noch niemand anders ausprobiert. Ich meine, manchmal während der Herstellungszeit verstehe ich das dann auch, dass wir da die Einzigen sind, weil es ist schon ein ziemlicher organisatorischer Drahtseilakt, sage ich mal. Und wenn es kalt ist, dann habe ich mich auch schon manchmal verflucht. Das ist so eine blöde Idee, im Winter draußen spielen, wer macht denn sowas? Aber wenn es dann eben läuft und wenn es so gut organisiert ist wie bei uns eben jetzt, dann ist es als Zuschauer auch dann ein Vergnügen, wenn das Wetter eben nicht so toll ist. Das bespielen wir dann eben auch mit.
Wie das organisatorisch abläuft, werden wir noch besprechen. Sie haben den Titel des Stücks schon genannt, Nachtflug. Wir haben vorhin über den abgestürzten Starfighter gesprochen. Und auch dieses Stück geht im weitesten Sinne erstmal mit dem Plot los um einen, ja, um eine Landung, um einen Niedergang von etwas, wo man nicht genau weiß, was da genau gelandet oder abgestürzt ist.
Ja, also es hat so ein bisschen Thriller-Komponenten, das Stück, aber es geht so quer durch alle Genres durch. Also wir haben Szenen, die ausgesprochen komödiantisch sind, wir haben Romanze, wir haben Familiendrama, wir haben ja auch fast Hitchcock-mäßige Spannungsgeschichten dabei. Fällt mir jetzt schwer zu sagen, das Stück ist dies oder jenes. Es ist ein spannendes und extrem kurzweiliges Stationentheater, wo man sich seine Geschichte selbst erläuft.
Und einen brennenden Dornbusch, wie in der Bibel, gibt es auch.
ja, da haben wir ein bisschen getrickst auf dem Museumshügel mit Licht und Nebel und Sound.
Aber tatsächlich ist es so, dass es sich wohl bei dem Objekt der Begierde um ein militärisches Flugzeug handelt. Also das können wir schon verraten.
Ja, das verrät ja auch schon das Plakat so ein bisschen. Den Leuten im Dorf ist nicht so ganz klar, was da jetzt gerade passiert ist. Und als sie dann nachschauen und einen verletzten russischen Piloten finden, müssen sie eben überlegen, was sie mit dieser Sache jetzt machen. Hängen sie es jetzt an die große Glocke, sagen sie der Polizei Bescheid oder vertuschen sie das Ganze, weil sie sich sagen, bei der angespannten Weltlage 1963 wäre es vielleicht gar nicht so gut, wenn alle mitkriegen würden, dass hier jetzt gerade ein russisches Flugzeug mitten im fränkischen Niemandsland niedergegangen ist.
Mitten quasi oder zumindest am Anfang des Kalten Krieges, könnte man sagen. Das heißt, diese Flugzeuge waren damals auch schon brisant bewaffnet in der Realität.
Ja, durchaus. Da war gerade die Kuba-Krise ein Jahr her, wo es um die Stationierung von Atomwaffen ging. Und die Angst, die wir als junge Menschen ja auch noch erlebt haben, dann bis in die späten 80er, 90er rein, dass mit einem Atomschlag auf einmal alles zu Ende ist, das war damals schon sehr präsent. Da gab es ja auch diese tollen Lehrfilme, wie man sich verhält, wenn man einen Atomblitz sieht und solche Sachen.
Dinge, an die man sich erinnert, wenn man erfahren ist oder älter, könnte man auch sagen, so wie wir zwei vielleicht noch, die im Kalten Krieg zumindest als Kleinkinder noch groß geworden sind. Sagt es auch etwas jemandem, der in der Jetztzeit als junger Mensch ins Theater gehen soll, etwas? Oder wo ist die Verbindung zur Gegenwart tatsächlich?
Dieses Gefühl der Unsicherheit, das gibt es ja heute auch, ne? Also dass man darüber diskutiert, wer hat denn jetzt hier eigentlich alles eine Atombombe? Und jetzt gerade neulich war auch wieder eine große Diskussion, wie schnell geht das denn eigentlich, wenn es denn losgeht? Ja, stellt sich raus, es ist dann innerhalb von 2 Stunden alles vorbei. Deswegen merke ich auch so in Gesprächen, auch mit unserem Jugendensemble zum Beispiel, dass das durchaus präsent ist, so als seelische Grundbefindlichkeit, dass da so eine gewisse Angst oder teilweise sogar auch ein Fatalismus da ist, dass man sich sagt, naja, wenn es dann knallt, dann ist eh gleich alles rum. Und das entspricht schon ziemlich dem, was wir ja als junge Menschen auch kennengelernt haben. Hat sich leider nicht so wahnsinnig viel verändert.
Das andere Thema, was Sie schon angesprochen haben, ist das Setting, wie man heute so sagt, das Dorf. Da ist eine gewachsene Struktur, jeder hat so seine Rolle und dann kommt mit einem Schlag etwas, was die ganzen Menschen dort beeinflusst, verändert, zu anderen Menschen macht am Schluss des Stücks möglicherweise.
Naja, es gibt im Grunde zwei Typen von Geschichten, die man erzählen kann. Entweder einer zieht aus, um etwas zu erleben und sich zu verändern, oder ein Fremder kommt ins Dorf. Im Grunde lassen sich alle Geschichten, alle Stücke mehr oder weniger darauf reduzieren. Ja, Western gibt es entweder ein Fremder kommt ins Dorf oder man begleitet einen, wie er loszieht, um ein Abenteuer zu erleben.
Die Heldenreise sozusagen. Ne?
Ganz genau, die Heldenreise. Insofern spielen wir schon immer wieder mit dieser Geschichtenstruktur, dass eben da eine Routine herrscht, Verhältnisse sind, wie sie sind. Und dann kommt eine Störung, entweder in Gestalt eines Ereignisses oder einer Person, die diese Verhältnisse erschüttert und sie dadurch auch bloßlegt. Und man dann sieht, was ist das eigentlich? Was hält uns hier zusammen oder was trennt uns auch? Und das sind ja ganz grundsätzliche menschliche Erfahrungen, die man sich, glaube ich, deswegen auch in der Geschichte immer wieder gerne anschaut.
Und die Dorfgemeinschaft, Sie haben es schon angerissen, steht vor der Frage, verheimlichen wir jetzt diesen Flugzeugabsturz mit dem russischen Piloten und der Atombombe an Bord, weil da inzwischen auch sich Geheimdienste jetzt schon dafür interessieren und nach dem Flugzeug suchen? Oder hängen wir es quasi an die große Glocke, um zu sagen, was ist denn da passiert? Wie wird sich das Dorf entscheiden?
Da setzt sich eine Mehrheit durch, sage ich mal. Es ist keine einstimmige Entscheidung. Und die wird dann auch mit Methoden umgesetzt, die man durchaus hinterfragen kann. Also ganz konkret, etliche wollen die Sache unter den Teppich kehren und eine sagt halt, nein, das muss man auf jeden Fall melden. Und die wird dann eben zum Schweigen gebracht. Also ich verrate jetzt nicht wie, aber das ist dann schon moralisch fragwürdig. Das entspricht ja auch der Lebensrealität und der Lebenserfahrung, dass wir dann Entscheidungen treffen, die ja vielleicht nicht immer ganz korrekt sind. Ja, oder wo man dann auch sagen muss, also kann man das wirklich machen? Ist das wirklich noch in Ordnung? Und dann wird eben rationalisiert und argumentiert, ja, wir mussten das tun. Oder schlimmstes Argument ist dann, wir hatten ja keine andere Wahl. Ja, also darum geht es schon auch in dem Stück.
Wir sprechen über das Winterwandeltheater im Freilandmuseum Bad Windsheim mit Christian Laubert, der die Stücke für die dortige Bühne, wir werden noch darüber sprechen, was genau eine Bühne im fränkischen Freilandtheater ist, und der in Ansbach wohnhaft auch durch Lehrberg durchfährt, wenn er an seinen Arbeitsplatz muss, oder?
Ja, klar, das ist immer so diese Strecke von Ansbach nach Bad Windsheim, das ist so einerseits ökologisch ein bisschen fragwürdig, ne, weil wir das ja täglich fahren und man sich schon fragen könnte, ja, warum sind die denn dann nicht in Bad Windsheim? Das würde doch ganz viel vereinfachen, aber auf der anderen Seite schätzen wir schon auch den Abstand und auch das Runterkommen nach der Vorstellung, nach 20 Minuten im Auto zu sitzen. Da kommt man dann schon einigermaßen entspannt zu Hause an.
Sie machen Freilichttheater in Bad Windsheim. Jetzt, wenn man sich so umschaut in diesem Westmittelfranken von Dinkelsbühl über Rothenburg, Bad Windsheim, es wird sehr viel unter freiem Himmel gespielt. Liegt es an den sehr schönen, fast schon zu schönen Kulissen der schönen Städte, die es hier gibt, die Realkulissen darstellen, wie man sie auf dem Theater sonst schlecht herstellen könnte? Liegt es an der Region? Liegt es an der ländlichen Struktur, die kein großes Staatstheater um die Ecke hat, obwohl Nürnberg nicht gar so weit ist?
Ich hatte bei meinem ersten Besuch hier in Mittelfranken gleich den Eindruck, dass das hier eine sehr theaterbegeisterte Gegend ist. Da hat ja auch jede Ortschaft einen eigenen kleinen Theaterverein. Ja. Jeder Feuerwehrverein hat seine Theatergruppe und es findet unheimlich viel Theater auch in den Gasthäusern statt. Die Freilichtszene hat sich ja sehr stark entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und ich habe den Eindruck, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ob das jetzt das Bergwalltheater in Weißenburg ist oder die Kreuzgangfestspiele in Feuchtwangen oder eben Dinkelsbühl, Rothenburg, Langenzenn und dann eben wir im Freilandmuseum. Und wir sind alle nicht wirklich miteinander vergleichbar. Wir haben völlig unterschiedliche Programme, sehr, sehr unterschiedliche Spielorte und auch völlig unterschiedliche Ensembles, wo jedes Ensemble seinen eigenen Groove, seinen eigenen Rhythmus und auch sein eigenes System hat. Ja, und dann gibt es auch noch Burg Oberbach zum Beispiel, diese Theatergruppe dort, die ja unglaublich tolle Sachen auf die Bühne bringen. Ich habe den Eindruck, je mehr Freilichttheater es gibt, desto mehr Freilichttheater gibt es dann. Ja, also zieht eine Gruppe die anderen noch nach oder es entsteht dann wieder was Neues. Man macht sich da weniger Konkurrenz, als man vielleicht annehmen könnte, weil wem ein Freilichtstück, ein Freilichttheater gefällt, der schaut sich dann vielleicht auch noch ein zweites und ein drittes an im Sommer. Man muss dann halt rechtzeitig dran sein mit dem Plan das machen wir jetzt auch mit unserer Sommerproduktion. Die haben wir jetzt schon seit 2 Wochen im Verkauf. Die Leute kaufen auch schon ganz fleißig Tickets für Abgedreht, ein Stück, das dann in den 20er Jahren spielt. Das ist dann wieder eine große Freilichtproduktion mit dem Blick über die Landschaft. Eben der genaue Gegenentwurf zum Winterwandeltheater, was wir gerade machen, wo sehr kleine Zuschauergruppen, sehr intime Szenen eben sehen, wo man sehr, sehr nah am Geschehen ist. Und im Sommer hat man eben den großen, weiten Blick, das Panorama und das Spiel mit Landschaft, Licht und Häusern.
Die höchstens, was Bad Windsheim angeht, ab und zu mal durch einen amerikanischen Militärhubschrauber gestört werden.
Die Amerikaner sind sehr, sehr freundlich zu uns, muss ich jetzt wirklich hier auch mal sagen.
Man muss dazu sagen, es gibt 2 große Stützpunkte hier in Ansbach und in Illesheim, wo eben ja Übungsflüge gemacht werden für die US-Armee. Und ab und zu hat man den Eindruck, die fliegen so um das Gelände herum, aber landen dann rechtzeitig, bevor die Vorstellung losgeht.
Die schauen sich tatsächlich schon von selbst proaktiv unseren Spielplan an und versuchen, ihre Flugpläne darauf abzustimmen. Also das hat sich jetzt, ich meine gut, uns gibt es jetzt auch schon seit über 20 Jahren, das hat sich sehr, sehr schön eingespielt. Ab und zu knattert halt dann mal ein Hubschrauber, aber das ist dann halt so.
Sie haben die vielen anderen Kolleginnen und Kollegen um Sie herum angesprochen, die auch Freilichttheater machen in Franken, und dass man sich wenig Konkurrenz macht. Spricht man sich denn zumindest ab, was das Programm angeht? Da haben Sie ja den entscheidenden Vorteil, Sie spielen ja nichts von der Stange in Bad Windsheim.
Nee, das machen wir eigentlich nicht. Also da macht jeder sein Ding und freut sich dran, was die anderen so auf die Bühne bringen. Ich nehme mal an, dass die Kollegen, zumal in Feuchtwangen und Dinkelsbühl, dass die schon so ein bisschen klären, also spielen wir jetzt beide Sommernachtstraum, das wird dann sicher nicht passieren, aber auch die Kreuzgangsspiele und Dinkelsbühl haben ja ein sehr unterschiedliches Programm, da gibt es wenig Überschneidungsgefahren, denke ich.
Ist es für jemand, der selber schon so lange Theater und auch Freilichttheater macht, überhaupt reizvoll, sich auch mal woanders reinzusetzen, gucken, was machen die Nachbarn sozusagen?
Ja klar, wann immer das geht, machen wir das nur während der Freilichtsaison. Klappt das so gut wie nie. Da war ich, glaube ich, das letzte Mal in Feuchtwangen. Boah, das ist schon etliche Jahre her. Aber wir spielen halt von Ende Juni bis Mitte August. Und auch immer an denselben Terminen wie die Kolleginnen und Kollegen. Da ist es dann schwierig, sich tatsächlich frei zu machen und zu gucken, was die Kollegen so treiben.
Was kann beim Winterwandeln mehr schiefgehen als im Sommer oder auf einer Bühne mit einem geschlossenen Dach darüber? Ist auch das eine besondere Herausforderung, dass man so den Wetterverhältnissen und den Gewalten so ausgesetzt ist?
Also wir haben neulich überlegt, wir haben, glaube ich, in diesen 20 Jahren einmal eine Vorstellung wirklich abgebrochen, weil das Wetter so wüst wurde. Wir sind in Bad Windsheim in einer sehr, sehr günstigen Wetterposition. Diese Windsheimer Bucht sorgt dafür, dass sich ganz viel eben schon anderswo abregnet. Und vor allem abends ist es meistens eher mild und auch selten wirklich windig. Eine große Herausforderung beim Winterwandeltheater ist das Timing. Da kommt es wirklich auf die Sekunde an, weil wir an einem Abend 6 Gruppen bespielen. Das heißt, das Theater funktioniert so, dass an den Stationen die einzelnen Szenen 6-mal hintereinander gespielt werden, jeweils für eine Besuchergruppe von 30 Zuschauern. Und da ist es schon sehr wichtig, dass diese Zuschauergruppen dann sehr gleichmäßig und sehr pünktlich übers Gelände geführt werden. Aber jetzt ist natürlich jeder Zuschauer hat seine individuelle Geschwindigkeit. Das heißt, da muss man dann so eine Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln. Man muss hier und da gewisse Puffer einbauen, wenn dann eine Gruppe mal eine halbe Minute länger braucht, dass das dann eben nicht zu einer Verzögerung führt. Dann gibt es Stellen, wo der Rhythmus wieder eingetaktet wird, wo beispielsweise eine Musik läuft, während die Leute kommen und dann zu einem exakten Zeitpunkt eine Aktion beginnt, die dann dafür sorgt, dass wirklich genau im Viertelstundenrhythmus die Szene gespielt wird. Das ist so eine Herausforderung, die hat man im Sommer nicht unbedingt so sehr. Da ist Timing schon auch immer ein Thema, aber nicht in dem extremen Maße. Wir haben ja nie die Möglichkeit zu soufflieren. Das ist bei den ersten Vorstellungen manchmal dann noch ein bisschen abenteuerlich. Aber dadurch, dass die Kollegen ihre Szene am Abend 6-mal spielen, sind die dann sehr, sehr schnell extrem routiniert und textsicher.
Und was passiert tatsächlich, wenn man mal einen Hänger hat und es ist kein Souffleur daneben? Nimmt das Stück dann oft seinen ganz eigenen Verlauf dann?
Nee, denn es ist ja allen klar, was in der Szene passieren muss. Und dafür sorgen sie dann auch. Aber das passiert wirklich ganz selten. Also es ist eher mal, dass man einen Halbsatz vergisst oder mal einen falschen Einsatz gibt und dann hilft man einfach gemeinsam, damit dass die Geschichte doch so weitergeht. Und in den allermeisten Fällen merkt das Publikum das auch gar nicht.
Und dieser Aspekt des Timings, des zeitlichen Ablaufs, dadurch, dass das Publikum sich bewegt und eben nicht die Schauspieler auf der Bühne dafür sorgen, dass die Dynamik vorangeht, das haben Sie alles schon im Kopf, wenn Sie da am Kaffeetisch in Ansbach sitzen und auf den Parkplatz, auf die Autos schauen? Rechnen Sie da auch im Kopf zum Beispiel, wie lange dauert dann dieses oder jenes?
Ja, klar. Ich zeichne mir das dann auch auf, ja, um zu schauen, haut das hin? Ist das Stück so lange, dass die Leute, die in der ersten Szene gespielt haben, dass die in der letzten Szene wieder spielen können? Dazu muss die Phase zwischen der ersten und der letzten Szene mindestens 75 Minuten sein. Und das kann ich dann schon ungefähr abschätzen. Also man sagt so, in dem Textformat, in dem ich schreibe, ist eine Textseite 3 Minuten. Und dann lässt sich das ganz gut über den Daumen peilen.
Und die Schauspielergruppen für die Szenen sind immer an jedem Ort des Geschehens die gleichen oder wechseln auch Schauspieler von Szene zu Szene und müssen dann die Zeit nutzen, um irgendwo hinzugehen oder wieder zurückzukommen oder zu laufen?
Ja, das, da haben wir schon die wildesten Sachen gemacht. Also man kann das ja so machen, dass man ein Publikum von einer Szene zur anderen weitergibt, ja, dass eine Figur aus einer Szene dafür sorgt, dass das Publikum dann zur nächsten Szene kommt. Man kann auch Figuren haben, die in 2 Szenen spielen, die dann zum Beispiel in den letzten 5 Minuten der einen Szene auftreten, dann das Publikum mitnehmen zur nächsten Szene und dort nochmal 5 Minuten spielen. Wir haben auch schon das so gemacht, dass jede Zuschauergruppe eine eigene Hauptdarstellerin hatte, die dann durch das Stück geführt hat. Wir haben das Ganze auch schon mit 3 Hauptdarstellern für 6 Gruppen gemacht, wo sich dann zwischendurch der Darsteller quasi verabschiedet hat, um dann den Schluss für eine andere Gruppe zu spielen. Da kann man die wildesten Sachen machen, wenn man stressresistent ist.
Wollte ich gerade sagen. Also klingt nach viel Logistik, nach viel Präzision und vermutlich ist es eine eigene Kunstform. Sie haben ja auch gesagt, Sie kennen niemanden, der das sonst in der Form macht. Hat diese Idee Winterwandeln und Theaterspielen am Anfang auch für Kopfschütteln gesorgt in der Szene?
Ja, also so für große Fragezeichen. Einfach, ja, wie soll das funktionieren? Und überhaupt auch mit Amateurdarstellern, können die das denn überhaupt? Werden die dir dann nicht aufs Dach steigen, wenn du denen sagst, ihr spielt an einem Abend 6-mal dieselbe Szene?
Im Winter?
Ja, im Winter. Aber im Winter heißt ja nicht unbedingt, dass man friert. Es gibt Szenen, die spielen drin. Es gibt auch Räume, die sind richtig kuschelig warm im Fränkischen Freilandmuseum im Winter. Es gibt natürlich auch Szenen, die draußen sind. Es gibt auch jetzt in diesem Winter Kollegen, die sind die ganze Zeit draußen. Aber die finden das gut. Die haben auch entsprechende Kostüme und sind in Bewegung. Die fangen also nicht an zu frieren. Aber zu diesem Thema 6-mal dieselbe Szene spielen, stellt sich raus, für einen Spieler, eine Spielerin ist das super. Also ich springe ja ab und zu auch ein oder habe eben auch schon Rollen übernommen. Und das Tolle daran ist, dass du dann 1,5 Stunden nonstop beschäftigt bist. Du stehst nie rum und wartest auf deinen Auftritt. Das kann im Sommertheater natürlich passieren. Du hast eine Szene, dann bist du mal 1/2 Stunde hinter der Bühne, bis du dann wieder einen Auftritt hast. Und im Winterwandeltheater geht es 1,5 Stunden nonstop durch. Und das hat schon was. Außerdem, wenn du dann einmal bei einem Durchgang was nicht ganz so toll machst oder vergurkst oder denkst, das könnte ich noch besser machen, du hast sofort die Gelegenheit, das nochmal anders zu machen und zu verbessern. Deswegen werden die Winterwandeltheater-Produktionen auch in einem sehr schnellen Tempo immer besser, immer flüssiger und immer interessanter, weil wir die Kolleginnen und Kollegen auch ermutigen, zu forschen, also zu gucken, was ist denn in der Rolle noch drin, wo ist vielleicht noch eine Möglichkeit, durch einen Blick was auszudrücken, wo gehören Pausen hin, wo ist es besser weiterzusprechen oder sich ins Wort zu fallen. Da wird also schon auch viel ausprobiert und entwickelt. Und wenn ich mir dann die Szenen anschaue und dann eben Rückmeldung gebe und sage, ja, das, was du da gemacht hast, das ist super, weil das gibt deiner Figur noch eine weitere Farbe. Oder das sagt, mach das lieber nicht, das ist zu viel, das lenkt dann von einer anderen Geschichte ab. Das heißt, die Arbeit an den Szenen geht auch immer weiter. Also es bleibt spannend bis zur letzten Vorstellung.
Kurz vor 11 ist es, Sie hören Habe die Ehre. Unser Vormittagsratsch auf BR Heimat steht heute im Zeichen des Freilichttheaters im Freilandmuseum Bad Windsheim, deswegen auch Freilandtheater genannt, und dem Winterwandeltheater, das dort noch bis Ende Februar angeboten wird. Während der Nachrichten jetzt gleich vollziehen wir dann einen kleinen Ortswechsel und begeben uns mit Christian Laubert, dem Regisseur und Autor, direkt auf das Gelände des Fränkischen Freilandtheaters in Bad Windsheim. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre heute mit Tom Fiewig. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unseres Vormittagsratsches. Heute großes Theater bei uns, Theaterspiel unter freiem Himmel. Das kennt man Land auf, Land ab. In Bad Windsheim aber gibt's ein Theater, das so ziemlich alles anders macht als andere Freilichtbühnen. Jedes Jahr gibt's ein neues Sommerstück, eigens geschrieben für die außergewöhnliche Kulisse des Museums. Und jeden Winter, so wie jetzt, gibt es Winterwandeltheater, aktuell mit dem Stück Nachtflug, das uns zurückversetzt in das Jahr 1963. Sind damals tatsächlich doch Außerirdische in Franken gelandet oder ist ein Flugzeug abgestürzt und wo ist es abgeblieben? Haben sich die Dorfbewohner am Ende alles nur eingebildet oder es erfunden? Und warum das Ganze? Das sind spannende Fragen des Winterstücks. Und weil kein anderes Theater vergleichbare Möglichkeiten hat, Häuser, Felder, Scheunen, Bauernhöfe und Wege zu bespielen, werden wir uns mal auf das Gelände des Freilandtheaters begeben. Ich bin zu Gast bei Christian Laubert, dem künstlerischen Leiter und Regisseur beim Freilandtheater Bad Windsheim. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören.
Uns jetzt tatsächlich räumlich verlagert und sind jetzt hier direkt vor den Eingangstoren mit Christian Laubert, dem künstlerischen Leiter des Freilandtheaters, vor dem Eingang ins Freilandmuseum Bad Windsheim. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal hier vor diesem Holztor und dem historischen Gasthof gestanden sind?
Ja, das war 2003. Man sieht übrigens jetzt gerade hier diese Situation in der Windsheimer Bucht. Hier im Norden ziehen dunkle Wolken an Bad Windsheim vorbei. Und das tun sie meistens. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön.
Also sehr beruhigend für die Theatermacher.
Ja, ja. Also wir sind natürlich auch Wetterspezialisten, aber tatsächlich nur, was das Windsheimer Wetter angeht. Da können wir mittlerweile, glaube ich, die Wolken schon ganz gut lesen und abschätzen, ob wir sinnvoll spielen können oder ob demnächst unterbrochen werden muss. Also 2003, als wir zum ersten Mal hierher kamen, da sind wir quasi inkognito erstmal auf das Gelände gegangen. Das war die Mechthild Falk, die damalige Produktionsleiterin, der Peter Hägele, der die Dramaturgie gemacht hat, und ich. Und haben uns das Museum angeschaut. Den Tipp hatte ich von einem Schweizer befreundeten Regisseur, von Markus Keller, der das Freilichttheater in der Schweiz groß gemacht hat, kann man sagen. Der hatte mir gesagt, ja, du mach das doch in Deutschland auch. Das, was wir hier in der Schweiz machen, das war eben dieses Prinzip, dass Amateure mit Profis zusammen spielen, und zwar originale Geschichten. die dann speziell für das Ensemble geschrieben werden. Das gab es in der Schweiz ab den 80er Jahren. Hier hat es ein bisschen länger gedauert, bis sich dieses Prinzip durchgesetzt hat. Und der Markus, den hatte ich gefragt wegen einer Geschichte, die ich mir vorstellen konnte. Der Schmied von Ochsenfurt war das. Da hatte ich schon ein Stückkonzept geschrieben. Das könnte man in Ochsenfurt eben spielen, diese Geschichte. Man würde dann an zwei Spielorten spielen. Es gibt da ja in Ochsenfurt lustigerweise eine Schmiede mitten in der Stadt, vor die man ganz trefflich eine Tribüne stellen könnte. Und dann könnte man durch das Stadttor runtergehen zu den Flussauen. Und dann habe ich das dem Markus erzählt und der sagte, nein, du bist ja wahnsinnig, da musst du ja mit der ganzen Verwaltung musst du dich auseinandersetzen. Und hat er in sein Fotoalbumregal gefasst und hat dann Bilder gezeigt von Bad Windsheim, wo er für einen Freund eine Hochzeit arrangiert hat, auch mit dem Stationentheater lustigerweise übrigens. Und er hat gesagt, ja, wir sollen doch mal dahin gehen, weil der Vorteil wäre, da hätten wir einen Ansprechpartner. Stellt sich raus, der Markus hatte natürlich recht. Wir sind hier hingegangen, haben geschaut, waren völlig begeistert und bezaubert. Und als wir dann wenig später einen Termin mit der Museumsleitung ausgemacht haben und da vorstellig geworden sind, haben wir dann gesagt, ja, so und so. Und wir würden eben das Theater nach diesem Schweizer Prinzip machen mit professionellen Darstellenden und Amateuren aus der Gegend und die Häuser eben auch mit einbeziehen.
Und es war der Gründungsdirektor, Professor Dr. Konrad Bedahl, der auf euch wie reagiert hat, auf diese Idee?
Ja, der hat zugehört, ja, und hat der Professor gesagt, ja, das machen wir. Und sein Verwaltungsleiter, der Jürgen Müller, der hat natürlich schneller im Blick gehabt, die ganzen Implikationen, die das dann mit sich bringt und hat vom ersten Moment an sich dann dahinter geklemmt, dass das tatsächlich möglich sein kann. Also dem Jürgen Müller, dem verdanken wir ungeheuer viel, dass es dieses Theater gibt. Das ist auch zum großen Teil sein Verdienst.
Wobei vieles, was andere vielleicht auch als Hürden empfinden beim Theaterspielen, sei es der Brandschutz, wie beispielsweise jetzt in Ansbach, wo der ganze Theaterbetrieb jetzt deswegen quasi ruht, weil da irgendeine Vorschrift nicht eingehalten oder beachtet worden ist. Also auf Brandschutz müsst ihr hier wenig Rücksicht nehmen oder genauso oder sogar noch mehr?
Oh ja, aber wirklich. Diese Gebäude sind ja nicht nach Brandschutzvorgaben konstruiert, sondern die sind ja original wieder aufgebaut mit Stroh und Lehm und allem, was brennt. Und wir müssen da extrem vorsichtig sein. Also was das Verlegen von elektrischen Leitungen angeht, Licht, Scheinwerfer, die warm werden können. Wir haben jetzt fast komplett schon auf LED umgeschaltet, also umgerüstet. Wir müssen berücksichtigen, dass was wir öfter tun, mit Fahrzeugen arbeiten, wenn die irgendwo drin stehen, dass dann da keine Batterie drin ist, kein Treibstoff, keine Brandlast reingebracht wird. Die Fluchtwege müssen gewährleistet sein. Also das ist schon alles nicht ohne. Ich bin aber ein großer Fan von solchen Verordnungen. Also man wird mich da nie stöhnen hören. Weil diese ganzen Verordnungen sorgen dafür, dass wenn bei uns tatsächlich dann irgendwann mal ein Feuer ausbricht, dann gibt es vielleicht einen, der mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Anderswo gibt es dann 20 Tote.
Und das Gleiche gilt natürlich fürs Winterwandeltheater. Es kann Schnee geben, es kann glatt sein. Das heißt, das Publikum wandert hier durch das Gelände. Es ist dunkel oder zumindest düster. Das kann auch schnell mal zu einem Haftpflichtfall führen.
Also wir weisen darauf hin, dass das Begehen natürlich auf eigene Gefahr stattfindet. Wir bitten die Leute auch, auf entsprechendes Schuhwerk zu achten. Wir selber schauen danach, dass die Wege geräumt und gestreut sind. Wir stellen Taschenlampen zur Verfügung. Also wir tun alles, damit das eine gute Sache werden kann. Und ich klopfe jetzt mal hier auf Holz, auf das gute Freilandmuseum Holz. Wir hatten bisher noch keinen Haftpflichtfall. Also die Leute gehen auch sehr verantwortungsvoll hier als Publikum mit den Gegebenheiten um.
Wir stehen jetzt hier vor dem historischen Gasthof, einem Teil des Geländes, das ja unheimlich groß ist, auch in verschiedene inhaltliche Abschnitte, architektonische, historische, aufgeteilt ist. Was war die Anfangsidee, die Ihnen im Kopf herumgesprungen verwebt ist, als Sie hier gesehen haben, was damals stand. Es hat sich ja inzwischen auch wieder entwickelt und ist noch größer geworden, das Freilandmuseum.
Die erste Stückidee, das war eben tatsächlich der Schmied von Ochsenfurt. Und als ich das dann gesagt habe, meinte der Professor Beder, ja, aber für den Anfang wäre es doch vielleicht schöner, ein Stück zu haben, das nicht an zwei verschiedenen Spielorten spielt.
Ochsenfurt liegt ja schon in Unterfranken.
Noch dazu. Wobei, hier ist ja das Fränkische Freilandmuseum. Da darf man, glaube ich, auch unterfränkische Geschichten spielen.
Es gibt ja in Fladungen auch noch mal eins, ne?
Ja, also in Bad Windsheim, dieses Freilandmuseum, das ist wirklich quasi gültig für ganz Franken. Das ist ja fantastische, nicht 1:87, sondern 1:1 Modelleisenbahnanlage ohne Modelleisenbahn. Ein wunderbarer Sandkasten, ein Spielfeld, wo sich Geschichten ja ganz von alleine ergeben. Und dann habe ich eben auf das Ansinnen vom Herrn Professor hin, haben wir dann eine Inquisitionskomödie gemacht damals, das Fliegenschwein. Das war, also der Titel Inquisitionskomödie, der hat natürlich auch zu hochgezogenen Augenbrauen geführt. Ja, wie kann man denn mit Inquisition und Folter und diesen ganzen schrecklichen Dingen, wie kann man da eine Komödie draus machen? Aber das haben wir einfach gemacht und es war ein ziemlicher Erfolg. Die Leute kamen zwar sehr zögerlich, weil es war ja neu. Die ersten Vorstellungen haben wir teilweise vor 20, 30 Zuschauern gespielt. Am Schluss gab es dann aber keine Karten mehr. Ist halt so üblich.
Und inzwischen hat sich das komplett gedreht. Und wenn man jetzt noch im Februar die Leute auf den Geschmack gebracht hätten, wie wir es gerade versuchen, ist fast schon keine Chance fürs Winterwandeltheater, oder?
Wir haben jetzt gerade noch mal ein paar Karten freigegeben, aber es gibt tatsächlich nur noch Restkarten.
Dafür dann aber für den Sommer noch ausreichend viele.
Da haben wir jetzt den Verkauf schon gestartet. Im Sommer spielen wir vom Ende Juni bis Mitte August. Und die Tribüne wird jetzt nicht so sehr groß sein, weil wir eben ein großes Thema auch immer damit haben, dass die Stücke verständlich sein sollen.
Akustisch auch.
Ja, weil wir unverstärkt spielen. Also Mikroports sind ja des Teufels. Ja, da brauchst du dann für einen Schauspieler drei Leute, die dafür sorgen, dass man den auch irgendwie versteht. Außerdem widerspricht es auch so ein bisschen dem Spielprinzip hier. Man muss auf unserer Bühne schon auch sehr gut verorten können, wo jemand gerade spricht. Deswegen haben wir uns für den Sommer, für die kommende Produktion, ein neues Soundkonzept auch überlegt. Wir werden den Bühnenton insgesamt abnehmen und ganz hinten auf der Tribüne dann ganz leise einspielen, eben vor allem die Höhen, damit man die S- und T-Laute gut versteht. Wir haben das schon mal experimentell gemacht, 2009, und entwickeln das jetzt so weiter, dass man tatsächlich auf allen Plätzen gut verstehen wird, was auf der Bühne gesprochen wird.
Und ich habe mich inzwischen mit meinem heutigen Gast Christian Laubert, dem Kopf des Freilandtheaters Bad Windsheim, auf die Suche gemacht nach schönen Spielorten, die er natürlich vorher schon gefunden hat, für sein Winterwandeltheater, was aktuell hier läuft. Herr Laubert, wir stehen jetzt hier passend zum Bauerngalopp vor einem historischen Bauernhof.
Ja, das ist der Hof aus Meilheim. Da ist jetzt die Museumspädagogik untergebracht und wir spielen im Winterwandeltheater in einem Seitenraum des Hofs eine Szene. Hier war übrigens 2004 unsere erste Garderobe und Maske untergebracht. Also insofern ist das so ein Urgebäude des Freilandtheaters auch.
Wir können es ja mal vielleicht kurz beschreiben für die Hörer.
Ja, das ist ein Bau mit einem sehr großen Erdgeschoss mit mehreren Räumen, ein groß ausgebauter Dachboden und dann drüber noch ein Trockenboden. Nebenan ist dann die Meilheimer Scheune, das ist auch von Anfang an die Theaterscheune gewesen, da finden auch die Mundarttheatertage statt und wir haben da natürlich auch schon drin gespielt, mit angeschlossener Schmiede.
Und auch der stand ursprünglich eben ganz woanders.
Ja, in Meilheim. Das ist gleich so hinter Lenkersheim geht es dann Meilheim, da geht es dann die Steige hoch Richtung Nürnberg.
Und dort abgebaut und hier wieder originalgetreu aufgebaut.
Da haben ja die Fachleute vom Museum eine ganz spezielle Methode entwickelt, die auch weltweit tatsächlich revolutionär war und auch führend ist. Früher hat man ja so alte Gebäude Stein für Stein und Balken für Balken abgebaut, nummeriert und sich dann bemüht, das wie so einen Bausatz wieder zusammenzusetzen. Und in Windsheim wurde die Methode entwickelt, ganze Wände, ganzes Mauerwerk zusammen einzupacken, abzutransportieren und dann wieder aufzubauen, was ja von einem restauratorischen und museumsmäßigen Gesichtspunkt viel besser ist, weil einfach viel mehr Originales erhalten bleiben kann.
Gibt es überhaupt einen Ort hier oder ein historisches Haus, das Sie noch nicht bespielt haben mit Ihrem Theaterteam?
Also wir waren noch nicht im Badehaus, das ist ja das neueste Gebäude gewesen und auch noch nicht hier in der Synagoge, aber das kommt sicher noch.
Und diesen Bauernhof, den gab es schon mal in einer anderen Aufführung als Spielort?
Wir haben im Winterwandel schon häufiger hier gespielt, also sowohl in der Scheune als auch im Hof und in dem Nebenraum selber. Der liegt halt sehr zentral, das ist ja hier so der Bereich um den Dorfplatz herum, der auch sehr fußläufig ist. Das bietet sich natürlich an, hier dann auch vorbeizukommen. Man muss ja beim Wandeltheater die Wegstrecken immer mit einberechnen und auch schauen, ist es jetzt dann ein längerer Weg oder ein kürzerer Weg. Man muss auch gucken, dass das Publikum ab und zu mal rein darf, damit es nicht zu sehr auskühlt. Und dann ist dieser Hof hier in Mailheim einfach prima, weil der auch beheizt ist.
Sie haben vorhin das Schuhwerk und auch die Kleidung angesprochen, die Sie empfehlen für Winterwandeltheater. Wenn man jetzt sagt, ja, oder skeptisch ist, schaffe ich das überhaupt? Wie viel muss ich da laufen an so einem Abend? Können Sie die Menschen eher beruhigen oder sagen Sie, das ist schon was für Ambitionierte?
Nein, also das kann man, wenn man ein paar Meter laufen kann, dann kann man das auf jeden Fall machen. Es geht jetzt in diesem Winter zum ersten Mal hoch auf den Hügel. Da hatte ich mir aber auch vorgestellt, dass das für ein älteres Publikum vielleicht eher schwierig ist, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also auch Menschen, die 70, 80 sind, die sind wieselflink da oben auf dem Hügel und wieder runter, weil sie einfach auch die Geschichte weitererleben wollen. Das motiviert natürlich auch sehr. Da bin ich also sehr positiv überrascht worden von der Leistungsfähigkeit unseres Publikums, also auch der durchaus der älteren Semester.
Im aktuellen Stück Nachtflug, wir haben gesagt, der Ausgangspunkt ist ein Flugzeugabsturz eines russischen Kampfbombers in einem fränkischen Dorf. Und wir stehen jetzt hier vor diesem Spielort des alten Bauernhofs. An welcher Stelle der Handlung sind wir denn hier? Was passiert denn hier?
Da sind wir mittendrin, denn hier in diesem kleinen Nebenraum, da wird ganz heimlich der Pilot gesund gepflegt. Den kann man natürlich nicht in ein großes Krankenhaus tun, das würde ja alles auffallen. Und da entspinnt sich dann auch so eine zarte Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Pflegerin.
Dann verraten wir noch nicht mehr, aber machen wir uns vielleicht einfach mal auf den Weg, den das Publikum dann auch nehmen würde vermutlich, und betreten mal das Haus, den Hof, durch diese historische Tür. So, es knarzt und es quietscht, wie es sein soll in einem historischen Haus.
Und man merkt ja auch schon, wenn man reinkommt, hier ist es tatsächlich angenehm warm. Das Krankenlager des abgestürzten Piloten, den Raum haben wir so eingerichtet. Da sind medizinische Gerätschaften und Material, dann natürlich auch Zeitschriften für die Krankenschwester, während sie da jetzt über den Piloten wacht.
Und alles von der Dekoration über die Decke, die Zeitschriften bis hin zu der Art der Lampe, die hier auf dem Tisch steht, so eine Schirmlampe, ist alles tatsächlich für meine Begriffe sehr, sehr originalgetreu Anfang der 60er Jahre.
Ja, also da sind wir schon ziemlich dahinterher, dass die Ausstattung, genauso wie die Kostüme, wo sich die Mariette Oppenberg ja sehr in die jeweiligen Zeiten reinfuchst, dass das eben ja historisch korrekt, logisch, plausibel ist, damit man da auch ein bisschen besser eintauchen kann in die Story.
Und Winterwandeln heißt in dem Fall, das Publikum kommt in dieser Gruppe von schätzungsweise, wie viele Menschen hat jede Gruppe?
30.
30 kommt hier rein und passt so gerade mal in diesen Raum, dass es gemütlich wird und jeder was mitbekommt und dann geht das Spiel los.
Ja, wobei das Spiel läuft meistens schon während des Reinkommens. Also es ist nicht so, dass sie kommen rein, dann geht der Vorhang auf, sondern man kommt in eine Situation rein. Und die Handlung geht dann weiter, wenn alle ihre Ruhe gefunden haben. Dann spielt das und kommt dann auch zu einem logischen Ende, damit es dann weitergehen kann. Also es ist nicht so, dass man wie in einem Theater Platz nimmt, dann lüftet sich der Vorhang und dann beginnt die Szene, sondern man kommt in eine laufende Handlung rein.
Und wer signalisiert dem Publikum, jetzt geht's weiter oder jetzt sind sie angekommen, bitte auch jetzt wieder leise sein, damit es weitergehen kann? Gibt es da so eine Art Anweiser, eine Art Führungskraft, die die Gruppe anführt, die jeweilige?
Das merkt das Publikum sehr schnell. Das ist schon so eine selbstverständliche Kommunikation zwischen den Spielenden und dem Publikum. Da haben sich auch über die Jahre, glaube ich, Kommunikationsstrukturen etabliert. Und dadurch, dass wir sehr viele Wiederholungstäter und Täterinnen haben, transportiert sich das dann auch auf die Neuen. Das heißt, wir sind da schon ein gut eingespieltes Team mit unseren vielen tausend Zuschauern und Zuschauerinnen.
Wie groß ist das Team auf der anderen Seite, also das Theaterteam, wenn wir jetzt mal alle zusammenrechnen, Technik, Requisite, Maske und auch die vielen Schauspieler, auf welche Zahl kommen Sie da?
Das sind dann so zwischen 60 und 70. Auf der Bühne an jedem Abend ungefähr 30 Leute, etliche Rollen sind doppelt besetzt und dann kommen eben noch Kostüm, Leitung, Organisation, Inspizienz, Ausstattung etc. dazu. Ja, dann sind wir so bei 60, 70 Leuten, die im Winter hier beschäftigt sind.
Diese Größenordnung war damals vor 20 Jahren, als Sie hier überhaupt angefangen haben, Theater zu spielen, so noch gar nicht absehbar, oder? Oder haben Sie da schon so eine Vision gehabt, dass es mal eine solche Größenordnung annehmen könnte?
Wir haben schon ziemlich groß angefangen. Also unser erstes Stück, das hatte auch auf der Bühne 30 bis 40 Leute und hinter der Bühne waren auch nochmal 10 bis 20 Leute beschäftigt. Also man kann das auch nicht alles alleine machen. Also man braucht einfach ganz viele Spezialisten für Technik, für Licht, für Ton, für die Musik, für die Dramaturgie, für die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation, Maske, Kostüme. Das kann man nicht mit einem winzigen Team machen. Da muss man schon viele Leute haben, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit.
Aber wenn man neu in so ein Städtchen kommt wie Bad Windsheim mit einer derart neuen Idee in ein relativ neues Museum, das war ja noch nicht ganz so lange im Betrieb, dann klingt das so, als hätten die Bad Windsheimer nur darauf gewartet, dass das hier so losgeht.
Ja, also am Anfang waren die schon so ein bisschen überrascht, wir haben jetzt hier ein Theater. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir eine breite Akzeptanz gefunden haben. Also es gab ein paar Leute, die uns von Anfang an wirklich total unterstützt haben. Da gehört der damalige Verwaltungsleiter, der Jürgen Müller, dazu an vorderster Stelle. Und dann aber auch so jemand wie der ortsansässige Bäcker Wimmer, der uns von der ersten Spielzeit an jedes Jahr regelmäßig mit seinem Sponsorbeitrag unterstützt und sagt, ja, wir machen das auf jeden Fall. Wir finden das so toll, was ihr macht. Also wir haben da über die Jahre auch eine große und treue Sponsorenfamilie zusammenbekommen. Alle Banken sind dabei, zum Beispiel kleinere und größere Unternehmen aus der Region und aus Bad Windsheim, die uns da ganz tatkräftig und treu unterstützen.
Und das hoffentlich auch weiterhin tun. Jetzt sind wir hier in der Bauernstube, in der das Krankenlager für den abgestürzten russischen Piloten aufgebaut ist. Wo ginge es dann im Stück tatsächlich weiter? Was ist die nächste Station?
Die nächste Station von hier aus ist die Schule. Da spielt ein Großteil unseres Jugendensembles. Und zwar eine Szene, die wir auch mit dem Jugendensemble selber entwickelt haben. Wir haben ja jedes Jahr ein- bis zweimal Gelegenheit, uns mit unseren jüngeren Darstellern und Darstellerinnen für 4 oder 5 Tage im württembergischen Freudenthal zusammenzusetzen und gemeinsam am nächsten Stück zu arbeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das macht mir persönlich auch ungeheuer Freude. Ich bringe dann immer Ideen und Spielanregungen mit und die Kinder und Jugendlichen erarbeiten dann quasi ihre Version der Geschichte. Ich hatte jetzt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hatte ich einen groben Ablauf des Stückes. Die eine oder andere Szene war auch schon geschrieben, aber ganz viel eben auch noch nicht. Und dann haben wir in 4 Tagen quasi eine Impro-Version des Stückes erarbeitet. Mit dem chilenischen Musiker Sergio Vesely zusammen haben wir dann auch noch 10 Songs für das Stück geschrieben und komponiert, sodass wir dann am letzten Tag Nachtflug, das Musical, aufgeführt haben, wo die Szenen improvisiert waren und immer wieder jemand in spontanen Gesang ausbrach. Das war also sehr, 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 sehr lustig. Und ein Song, den wir da getextet haben und den Sergio dann vertont hat, der wird tatsächlich jetzt auch hier in der nächsten Szene im Schulhaus a cappella von den Kids gesungen.
Christian Laubert, sind Sie mehr als freundschaftlich verbunden?
Ja, also da wurde ich vor etlichen Jahren gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Moderation für das Frühjahrskonzert zu machen. Und daraus hat sich eine sehr, sehr schöne Tradition entwickelt. Das macht mir selber sehr, sehr große Freude, mich immer für so einen Abend dann vorzubereiten und über die Autoren, die Komponisten und die Stücke zu recherchieren und das dann in eine möglichst knappe Moderation zu packen, weil ich will nicht jetzt ewig erzählen, aber halt so Fun Facts oder kleine interessante Storys, die sich um Komponisten und ihre Stücke ranken, das rauszufinden und publikumsappetitlich anzurichten, das macht mir sehr, sehr großen Spaß.
Heute sprechen wir über Ihr Stück in kurzen, knappen Moderationen, in einem Ratsch, in einem Gespräch heute. Wir sind hörbar auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim. Nachtflug heißt das aktuelle Stück, Winterwandeltheater noch bis Ende Februar. Und Musik, um das nochmal aufzugreifen, spielt bei Ihren Produktionen hier in Bad Windsheim auch immer eine tragende und auch eine befördernde Rolle.
Ja, im Sommer haben wir Live-Musik auf der Bühne, ganz unterschiedlicher Art auch. Wir hatten schon Produktionen, da hat ein Musiker alles gemacht. Wir hatten auch schon große Bands auf der Bühne. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Geschichte. Im Winter haben wir auch original komponierte Musik. Die hat jetzt seit etlichen Jahren der Horst Feigle für uns zusammengestellt und komponiert, arrangiert und eingespielt. Wir haben jetzt hier für Nachtflug beispielsweise einen Ausschnitt eines Science-Fiction-Hörspiels produziert mit der entsprechenden Musik, mit den entsprechenden Sprechern. Da hatten wir dann den Levent Özdil gewinnen können, dass er für uns dieses Alarm im All einspricht und der Horst und der Rolf Kindler, der Inspizient und Ausstatter, haben dann auch noch Geräusche, Sounds und eben auch eine Musik dazu gefunden und das dann entsprechend abgemischt.
Es ist die Situation, wir haben es ja vorhin schon kurz geschildert, es findet ein Absturz statt, wo man am Anfang noch nicht genau weiß, was da in der Nähe eines fränkischen Dorfes niedergegangen ist und ein Feuer entfacht hat. Und diese 3 Personen, die Sie gerade erwähnt haben, die hören eben gerade dieses Hörspiel und vermuten dann vielleicht aus dieser Situation was ganz was Eigenes.
Ja, das ist auch immer wieder ein Thema in den Stücken, die wir hier im Freilandtheater spielen. Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie konstruieren wir das, was unsere Welt ausmacht? Und für die 3 Buben, also 3 ältere Herren, die aus einer geschlossenen Anstalt jetzt in eine eigene kleine Wohngruppe gezogen sind, für diese 3 Buben ist dieses Geräusch ganz klar der Absturz eines katanischen Raumkreuzers gewesen.
Also ganz normales Leben wird auch hineingewoben in diese Geschichten, genauso wie die Bausubstanz aus historischer, aus vergangener Zeit, die wir hier um uns herum haben. Wir sitzen jetzt vor einem weiteren Spielort, ein kleines, relativ unscheinbares Fachwerkhaus mit 2 Eingängen. Man könnte sagen, so zwei Doppelhaushälften aus früherer Zeit.
Ja, das ist die Schäferei aus Hambühl, vor der wir hier sitzen. Und diese beiden Eingänge, die führen tatsächlich in zwei Armenwohnungen. Für ein Theater ist es natürlich toll, wenn man an einer Kulisse zwei Fenster und zwei Türen hat und dann auch noch um das Gebäude rum kann. Da ergeben sich dann jede Menge schöne Auftritts- und Spielmöglichkeiten. Dann gibt es hier noch einen Graben, der vor dem Haus entlang führt mit zwei kleinen, fast Brückchen, die da drüber gehen. Dann gibt es hier Bäume. Rechts ist dann ein etwas offenerer Platz, den wir natürlich auch bespielen wollen. Und links ist dann der Museumshügel. Und das ist das, was ich dann auch gerne mit Landschaftstheater bezeichne, dass der Blick im Sommer natürlich auch wirklich in die Weite gehen kann. Das ist das genaue Gegenteil vom Winter mit seinen kleinen, intimen Spielszenen. Also wenn man nach links und nach rechts schaut, dann sieht man, dass der Weg tatsächlich 50 Meter in die eine und 40 Meter in die andere Richtung geht. Da kann man sich dann auch vorstellen, welches Timing-Gefühl der Inspizient haben muss, wenn er jemanden einruft.
Und tierische Mitspieler gibt es offensichtlich auch. Ein Huhn ist hier gerade vorbeigelaufen. Dann haben wir jetzt gerade hier, weiß nicht, war das ein Schaf oder was habe ich da gehört? Oder ganz spezielle Hühner. Und eine Katze ist auch gerade hier, auch gerade vorbeigeschaut.
Ja, die Schafe haben schon oft mitgespielt bei unseren Produktionen. Das ist hier Schäferei. Das ist tatsächlich eine Schäferei. Also da ist noch eine kleine Schafherde untergebracht. Wir haben auch schon mal den Schäferhund selber, der hat auch schon mal mitgespielt, weil der dermaßen schlau war. Dem konnte man also ganz problemlos auf eine Bühne bringen. Barry hieß der, unvergessen. wir spielen mit allem, was hier so kreucht, fleucht, steht und wächst.
Inklusive Museumskatze, die weiß dann auch ohne Regisseur, wann sie ihren Auftritt hat.
Ja, da haben wir uns über die Jahre auch einen guten Umgang damit angewöhnt. Eigentlich sagt man ja, gegen Kinder und Tiere spielen, da hast du als Schauspieler verloren. Aber wir integrieren die dann eben einfach. Wenn die Katze da ist, dann ist sie da und dann wird sie auch wahrgenommen und bespielt. Also man kann ein Tier, das auf die Bühne kommt, das kann man nicht ignorieren. Das zieht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sich. Es gibt den Effekt, Katze betritt den Raum. Ja. Da kannst du als Schauspieler machen, was du willst, denn das Tier ist so sehr authentisch, so sehr es selbst, da kommst du mit einer vorgestellten Geschichte einfach überhaupt nicht dagegen an. Genauso wie die Häuser ja auch sie selbst und authentisch sind, die kann man auch nicht wegspielen oder behaupten, es sei irgendwas anderes. Die sind da, die muss man dann eben mit integrieren, die sind Teil des Ensembles, genau wie die Katze.
Mit anderen Worten, ein Science-Fiction-Stück, was in der Zukunft spielt, wäre bei dieser Kulisse eigentlich hier gar nicht denkbar oder vielleicht doch?
Die Schäferei aus Hambühl wird sicher nie zur Kommandozentrale des Bösen oder zum Todesstern, zur Todesschäferei werden. Aber also seit vielen Jahren liegen mir verschiedene Leute in den Ohren, mach doch mal was in der Zukunft, Science-Fiction oder so. Ich habe neulich gerade bin ich gestolpert über die Fernsehserie von 1977, Die Mädchen aus dem Weltraum. Unglaublich. Also, dass sowas damals produziert werden konnte, es ist einfach fantastisch.
Könnte man ja mit den Tieren hier eher Schweine im Weltall machen. Ja. Die Zeitreise zurück, ich meine, Mr. Spock und Captain Kirk sind ja auch schon mal ins Mittelalter zurückgereist. Also so abwegig ist es ja vielleicht nicht.
Ach ja, aber wir hatten mal ein Stück, das hieß Der Zeitmechaniker, das war eine unserer Kinderproduktionen. Da kam tatsächlich jemand aus der Zukunft ins Jetzt zurückgereist, um irgendwelche Zeitabläufe zu korrigieren, die die Zukunft ganz übel beeinflusst hatten. Und dann gab es auch noch Zeitreisende in demselben Stück aus dem Barockzeitalter in die Jetztzeit. Also es hat sich dann über eine Telefonzelle sind die da durch die verschiedenen Zeiten gereist. Aber wenn wir hier im Freilandtheater für eine Abendproduktion sowas würden machen wollen, das müsste dann schon eine gewisse andere Ernsthaftigkeit haben. Es gibt eine britische Hörspielserie, Welcome to our village, please invade carefully. sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen.
Herr Laubert, Winterwandeltheater hier in Bad Windsheim im Freilandmuseum im Fränkischen noch bis Ende Februar. Auf was können wir uns denn im Sommer freuen und sollten wir uns da schon so langsam Karten sichern?
Würde ich schon vorschlagen, ja. Die Tribüne, wie gesagt, wird nicht übermäßig groß werden. Wir haben das auch schon eingestellt im Ticketsystem. Da kann man sich schon seine Plätze sichern. Tipp vom Profi, Reihe 4 bis 10 sind von der Optik her die interessantesten Positionen, weil da ist man sowohl noch einigermaßen nahe drauf und hat auch schon ein bisschen einen Überblick. Im Sommer spielen wir abgedreht, der Sommer der Leinwandhelden. Da geht es um eine kleine Stummfilm-Crew, die ihren Historienschinken im abgelegenen fränkischen Dorf ihre Szenen drehen wollen und dafür auch die Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen mit dazu gewinnen. Und die kämpfen dann gegen Widrigkeiten, die man so in der Filmproduktion halt hat, aber vor allem scheint es so, als gäbe es einen Saboteur in ihren Reihen. Das spielt im Jahr 1925, also da werden noch Stummfilme produziert, aber der Tonfilm winkt schon von ferne. Und wenn es um Film geht, dann muss natürlich auch Film produziert werden. Das wird eine schnelle, manchmal wahrscheinlich auch laute und witzige Angelegenheit werden mit Live-Musik, also Stummfilm mit Musik natürlich, ja. Wir können hier nicht von Farbe auf Schwarz-Weiß umschalten, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall dann auch ein Stück dieses Films sehen können. Man kann, glaube ich, keine Geschichte über Film erzählen, ohne dann auch einen Film zu zeigen. Also wenn man ein Gewehr an die Wand hängt, dann muss man auch damit schießen, wie Gerhard Hauptmann sagt. Premiere ist Ende Juni und dann spielen wir bis Mitte August immer Mittwoch bis Samstag und hier eben auf dem Gelände des Freilandmuseums in Bad Windsheim. Karten gibt es unter freilandtheater.de.
Zum Mitschreiben, das werden wir nachher auch nochmal kommunizieren. Herr Laubert, vielen Dank, dass wir heute über die Schulter und hineinblicken konnten teilweise und auch über die Spielorte drüber gehen konnten in diesem Gelände. Das ist ja ein vielschichtiges Erlebnis hier im Freilandmuseum und wir wünschen natürlich gute Besucherzahlen und ordentliches Wetter für das Winterwandeltheater und sagt man nach wie vor, oder? Toi, toi, toi unter Theaterleuten.
Ja, und darauf antwortet man dann mit, wird schon schief gehen.
Vielen Dank fürs hier gewesen sein und dass wir zu Gast sein durften bei Ihnen.
Herzlichen Dank und habe die Ehre.
So, und das war's mit Habe die Ehre am Donnerstagvormittag. Der Winter wird spannend, auch der Sommer im Fränkischen Freilandmuseum beim Freilandtheater. Das Winterwandeltheater 2025 noch bis Ende Februar mit dem Stück Nachtflug und dann im Sommer abgedreht. Der Sommer der Leinwandhelden, die Premiere wird am 26. Juni sein. Informationen und Vorverkauf im Internet unter www.freilandtheater.de. Regisseur und Autor Christian Laubert war heute zu Gast bei mir. Morgen steht Habe die Ehre unter dem Motto Gestatten Biber. Zu Gast sind dann Bettina und Christian Kutschenreuter, seit 25 Jahren Naturfotografen und widmen sich seit 2003 speziell dem Biber. Im Ratsch mit meiner Kollegin Edith Schowalter stellen sie ihr neues Buch vor und erklären uns, wie sehr wir Menschen auf die fleißigen tierischen Baumeister angewiesen sind. Jetzt gleich nach den Nachrichten folgt hier BR Heimat aktuell mit dem Andreas Estner. Die Kapelle Bomhardt begleitet uns hinaus mit den Dorfschönheiten. Tom Viehweg verabschiedet sich. Servus und Ade.